Wir wissen weder, ob Gott existiert, und wir reden über einen ganz bestimmten Gott, nämlich über den freien Gott, ja, den geschichtsfähigen Gott. Wir wissen nicht, ob er existiert, aber wir können auch nicht sagen, dass er nicht existiert.
Gibt es ihn nun oder nicht, den einen Gott? Und damit hallo und grüß Gott zu einer neuen Podcast-Folge Alpha und Omega, mehr als du glaubst. Ich bin Ralf Schiffmann und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Die eingangs gestellte Frage lässt sich pauschal nicht mit Ja oder Nein beantworten. Was sich aber beantworten lässt, ist die Tatsache, dass wir als Christen an einen Gott glauben und das auch in jedem Gottesdienst zum Ausdruck bringen. Ganz konkret geschieht das im Glaubensbekenntnis. Dieses Bekenntnis ist mittlerweile 1700 Jahre alt. In dieser Folge spreche ich mit meinem Gast, Professor Magnus Stried, über dieses Glaubensbekenntnis und darüber, ob es vielleicht nach 1700 Jahren etwas angestaubt ist und einen neuen Anstrich verträgt. Professor Stried lehrt an der Universität Freiburg im Breisgau Fundamentaltheologie und hat anlässlich des Jubiläums ein Buch zu dem Thema geschrieben, das dieser Sendung als Grundlage dient. Bevor wir auf Ihr Buch zu sprechen kommen, lassen Sie uns das Konzil von Nicäa einmal einordnen. Was genau geschah denn da vor 1700 Jahren in der heutigen türkischen Stadt Isnik?
Ja, man muss wissen, dass es große Auseinandersetzungen um die Frage gab, wer war eigentlich dieser Jesus aus Nazareth? Es hatten sich Theologieschulen gebildet und die Frage war nie wirklich richtig entschieden worden. Und so wie immer, wenn man sich streitet, muss man irgendwann eine Entscheidung herbeiführen. Herbeigeführt ist sie von dem damaligen Kaiser Konstantin. Und es ging vor allem um die Frage, ist der Sohn Jesus jetzt wesensgleich mit dem Vater oder ist er das erste Geschöpf oder ist er ein Mensch wie alle anderen? Und das Konzil entscheidet sich. Es entscheidet sich dazu zu sagen, der Vater, also Gott, ist überhaupt nicht ohne den Sohn zu denken und es ist der Sohn gewesen, der Mensch geworden ist. Das ist die Entscheidung gewesen.
Mhm. Also das heißt, die Bischöfe kamen zusammen und heraus kam dann auch in textlicher Form das, was wir heute als das große Glaubensbekenntnis kennen. Sie haben es schon angerissen, aber was sind denn jetzt diese zentralen Glaubenssätze in diesem Text?
Ja, es gibt letztlich drei zentrale Glaubenssätze. Der erste Satz lautet, alles das, was überhaupt existiert, verdankt sich dem Willen Gottes. Das sind diese sogenannten schöpfungstheologischen Aussagen. Mhm. Dann deutet man die Person Jesu aus, dieser Mensch, der am Kreuz hingerichtete, eigentlich ein Skandal in der antiken Welt. Wie soll ein Hingerichteter der Sohn Gottes sein? Mhm. Da entscheidet man sich dazu, wirklich zu sagen, er war der Sohn Gottes, die Fleischwerdung Gottes selbst in einer anderen Übersetzung. Und der dritte entscheidende Satz lautet, er wird wiederkommen und ein Gericht herbeiführen, ein Gericht über die Lebenden und die Toten.
Quasi den Ausblick in die Zukunft.
Ausblick in die Zukunft.
Genau. Sie haben es gesagt, es gab verschiedene theologische Schulen. Ich denke, also man hat gestritten. Also so, weil einig war man sich auf dem Konzil ja sicher nicht, oder?
Nein, man war sich überhaupt nicht einig. Überhaupt ist ja die gesamte Christentumsgeschichte eine reine Streitgeschichte. Ne? Man streitet sich immer um irgendetwas.
Und bis heute?
Bis heute, ganz genau bis heute. Von daher ist das nichts Ungewöhnliches, wenn man sich heute streitet. Man hat sich auch damals gestritten. Und die Frage, die damals entschieden werden sollte, war, setzt sich ein anderer Theologe durch, Arius, der ganz strikt daran festhalten wollte, es gibt nur den einen und einzigen Gott und dann gibt es ein erstes Geschöpf, nämlich den Sohn.
In dem Fall Jesus.
In dem Fall Jesus. Oder aber sucht man die Alternative und die hat man dann gesucht und sagt, nein, der Vater hat nie ohne den Sohn existiert. Und deshalb gibt es eine ganz vorsichtige Unterscheidung im Glaubensbekenntnis. Da heißt es nicht gezeugt, nicht geschaffen. Das gezeugt macht den Unterschied zwischen Vater und Sohn und geschaffen ist die gesamte Welt wirklich.
Werden wir im Laufe der Sendung noch näher darauf eingehen, auf diese Stelle im Glaubensbekenntnis, auch wenn wir über Ihr Buch sprechen. Mhm. Vielleicht müssen wir zu Anfang der Sendung nochmal klären, wir reden hier über das sogenannte große Glaubensbekenntnis. Genau. Ja? Vielen Gläubigen und Kirchgängern ist ja das apostolische Glaubensbekenntnis bekannt. Es ist wesentlich kürzer als das große Glaubensbekenntnis. Worin unterscheiden sich diese beiden?
Ja, sie unterscheiden sich nicht wirklich inhaltlich, sondern sie unterscheiden sich in der Differenziertheit der Aussagen. Also man sieht genau, dass man 325 und dann 381, das nächste wichtige Konzil, Konstantinopel, dass man sehr viel Wert darauf gelegt hat, mit Begriffen zu arbeiten, die nun endgültig die Bedeutung der Person Jesu festlegen. Und das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis ist einfach eine verkürzte Form, aber sie unterscheiden sich auf der inhaltlichen Ebene nicht wirklich.
Außer dass zum Beispiel solche elementaren Sätze wie zum Beispiel gezeugt und nicht geschaffen im apostolischen Glaubensbekenntnis nicht mehr auftauchen.
Nicht auftauchen, genau.
Mitgedacht werden, aber nicht auftauchen.
Genau.
Okay. Nun ist dieses Glaubensbekenntnis vor 1700 Jahren entstanden, im Jahr 325 in Nicäa. Was hat es denn, das hat sich bis heute gehalten, aber hat es uns heute denn auch noch was zu sagen?
Ja, das ist schon sehr irritierend. Damals, ich formuliere das gerne so, war die Erde noch sehr flach. Man wusste überhaupt nichts von den unendlichen Zeitdimensionen, Raumdimensionen unseres Universums. Die Astrophysiker sagen uns, unser Universum ist ungefähr 13,8 Milliarden Jahre alt. Und jetzt soll man sich vorstellen, dass ein Gott existiert, der so lange darauf gewartet hat, dass sich menschliches Leben regt. Und jetzt wird er noch selber Mensch.
Man muss dazu sagen, die damaligen Menschen lebten auch in einer gewissen Naherwartung.
Genau.
Dass das Reich, also Jesus mit seiner Botschaft, das Reich Gottes ist nahe, ja, und diese Naherwartung war damals präsent.
Aber diese Naherwartung ist schon nicht mehr präsent. Das waren eigentlich die ersten Gemeinden, die in dieser Naherwartung gelebt haben. Aber wir sind inzwischen fast 300 Jahre nach dem Tod Jesu, ne, und eigentlich war die Naherwartung zusammengebrochen. Mhm. Und das ist auch der Grund dafür, warum man jetzt anfängt, immer mehr Theologie zu treiben, das auszuformulieren. In gewisser Weise kann man auch sagen, so ein Credo hat auch so etwas von einer Durchhalteparole. Ne? Wir sagen mal, wie es wirklich ist. Aber klar, die direkte Naherwartung war weg.
Und die kann man schon mal 1700 Jahre hochhalten. Dieses
Credo,
also das ist ja auch der lateinische Begriff für das Glaubensbekenntnis.
Ja. Ne? Ja, es gibt so ein paar Aussagen, die sind wirklich sehr irritierend. Das sind vor allem die schöpfungstheologischen Aussagen. Aber ich mache gerade die Aussagen im sogenannten dritten Artikel, wo es um die Ankündigung des Gerichts geht, ne, gerne an einem Beispiel deutlich. Ne, in allen deutschen Städten sind inzwischen Stolpersteine verlegt, die an die ermordeten Jüdinnen, ermordete Kinder erinnern. Und das, was hier in diesem Glaubensbekenntnis zum Ausdruck gebracht wird, ist eigentlich die Hoffnung, dass das Leid dieser Menschen nicht auf ewig existiert, sondern dass sich ein Gott ihnen rettend zuwendet und er gleichzeitig für Gerechtigkeit sorgt. Also insofern sind das sehr alte Formeln und natürlich nagt auch der Zweifel, ob ein solcher Gott überhaupt existieren kann. Es gibt keinen Glauben ohne Zweifel, aber eine menschliche Bedeutung hat es immer noch.
Den Zweifel, den liest man zwischen den Zeilen in Ihrem Buch auch sehr deutlich heraus. Werden wir auch noch im Laufe der Sendung drauf eingehen. Nochmal auf das Glaubensbekenntnis. Sind denn diese Aussagen denn heute noch glaubwürdig oder sind sie nicht mehr glaubwürdig? Also ich meine, Sie haben es erwähnt, die Erde ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Mhm. Ja, wir haben uns weiterentwickelt. Die Erde ist keine Scheibe mehr. Wir leben in einer globalen Wirtschaft und so weiter. Sind diese Aussagen heute noch glaubwürdig?
Ich würde es mal so formulieren, wer angesichts eines völlig veränderten Weltbildes noch nie Zweifel daran gehegt hat, ob diese Aussagen stimmen, hat vermutlich noch nicht allzu lange darüber nachgedacht. Mhm. Also von daher haben diese Aussagen eine große enorme Plausibilität verloren. Aber natürlich bleibt es dabei, wir wissen weder, ob Gott existiert, und wir reden über einen ganz bestimmten Gott, nämlich über den freien Gott, den geschichtsfähigen Gott. Wir wissen nicht, ob er existiert, aber wir können auch nicht sagen, dass er nicht existiert. Und an der Stelle bleibt es eine Entscheidung der Einzelnen, ob sie dies noch glauben können oder auch wollen oder nicht. Mhm. Klar muss auch sein, wenn kein Gott existieren sollte, dann wird dieses Universum eines Tages in einem Nichts verschwunden sein und niemand wird sich mehr an uns Menschen erinnern. Und deshalb hat es weiterhin eine menschliche Bedeutung.
Gegebenenfalls, das Universum kam aus einem Nichts heraus.
Ja.
Dann kann es ja auch in einem Nichts verschwinden.
Ja, das können wir auf der theoretischen Ebene nicht ausschließen, dass das so ist. Und in gewisser Weise empört sich der Glaube gegen diese Möglichkeit, gegen diese theoretische Möglichkeit.
Gut. Wir kommen zu sehr, glaube ich, ins Theologisieren. Sie unternehmen in Ihrem neuen Buch Alte Formeln, lebendiger Glaube, den Versuch, das Glaubensbekenntnis für heute zu erschließen, neu auszulegen, eine Denkvariante anzubieten. Warum ist das aus Ihrer Sicht notwendig? Mhm.
Ja, wenn man das sich mal genau anschaut oder wenn man mal danach fragt, was verbinden eigentlich Menschen mit christlichem Glauben, also wenn sie überhaupt noch sozialisiert worden sind in diesem Glauben, dann kommt sozusagen ganz schnell diese These auf, irgendwie ist dieser Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben. Und gegen diese Theorie wende ich mich vehement, weil ein Gott, der tatsächlich ein solches Sühneopfer für eine vermeintliche Sünde des Menschen fordert, kein glaubwürdiger Gott sein kann. Und ich biete deshalb etwas völlig anderes an, nämlich, dass Gott tatsächlich die Sehnsucht nach einem freien Gegenüber gehabt hat und in dem Moment, wo er sich geregt hat, sich ihm dann schließlich sogar als Mensch zugewandt hat.
Aber genau das bezieht sich ja auch auf eine dieser strittigen Aussagen in diesem Glaubensbekenntnis. Ja. Diese Beziehung von Jesus zu Gott, wesensgleich mit dem Vater, gezeugt, nicht geschaffen. Wie lässt sich das denken?
Ja, es lässt sich eigentlich sozusagen, man kann das sozusagen nicht von oben herab denken, sondern man muss etwas anderes sehen. Ja.
Wir haben hier übrigens noch kurz einmal die Stelle, wir können noch einmal kurz draufschauen und Sie können uns nochmal vielleicht einen kurzen Einblick dazu geben. Ne? Also aus dem großen Glaubensbekenntnis, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, aus dem Vater geboren, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater.
Also man muss sich sozusagen in die Zeit nach dem Tod Jesu hineinversetzen. Ne? Die Menschen leben so in dem Glauben, Gott hat diesen Gekreuzigten auferweckt, aber jetzt steht die Frage aus, wer war er? Und darum ringt man, und das können wir bereits im Neuen Testament beobachten, Jesus hat sich selber nie als den Sohn Gottes bezeichnet. Er hat sich auch nie als den Messias bezeichnet, nie. Sondern das sind alles sozusagen Wortprägungen, die schließlich Jahrzehnte später ihm zugeschrieben werden. Und was wir hier sehen, ist am Ende nichts anderes. Wahrer Gott und wahrer Gott vom wahren Gott versucht nochmals deutlich zu machen, er war nicht nur einfach Mensch, sondern er ist der menschgewordene Gott selbst gewesen. Mhm. Darauf kam es den Theologen der damaligen Zeit an. Von daher, das Konzil von Nicäa denkt ganz auf der Linie weiter, wie schon in den Evangelien das zu beobachten ist, wo man halt mit diesen Titeln, Messias, Sohn Gottes und so weiter, probiert, das Geheimnis Jesu zu erschließen.
Und dieser Gott, dieser freie Gott, wird Mensch aus freiem Willen? Warum? Warum macht er das?
Ja, die alte Theologie hat an der Stelle gesagt, der Mensch hat sein Heil verwirkt durch den Sündenfall. Das lässt sich aber unter modernen evolutionsbiologischen Gesichtspunkten gar nicht mehr denken. Und die neuere Theologie, wie ich sie möchte, sagt, er macht es deshalb aus freiem Willen, um tatsächlich seinem Geschöpf unendlich nahe zu kommen, in einer Weise, wie es größer gar nicht sein kann, nämlich direkt von Mensch zu Mensch. Das wäre das Angebot. Das ist eine völlig andere Form, den Grund der Menschwerdung Gottes auszudeuten, als es die klassische Theologie gemacht hat.
Mhm. Und in Ihrem Buch beschäftigen Sie sich jetzt auch mit dieser Stelle so intensiv. Aus welchem Grund? Warum?
Ja, weil sozusagen unsere gesamten Kulturwelten so extrem dominiert worden sind durch diese andere Erlösungslehre. Ne? Also wenn man sich Kreuzesdarstellung anschaut, ne, Bilder anschaut, ne, Liedgut sich anschaut, ne, wir haben alle vor ein paar Monaten noch die Weihnachtslieder gesungen, ne, da taucht immer wieder diese alte sozusagen Theologie auf, dass der Mensch sein Heil im Paradies verwirkt habe. Und das kann man natürlich überhaupt nicht mehr denken. Aber da das so tief verankert ist in unseren Kulturwelten, in der Frömmigkeit, habe ich gedacht, es lohnt sich doch nochmals da entschieden dagegen zu arbeiten.
Sie haben vorher schon die Zweifel erwähnt. Ein Zweifler, beziehungsweise sogar ein Agnostiker, also jemand, der annimmt, dass ein Gott existieren kann, aber grundsätzlich nicht rational zu erklären ist, ist Ihr fiktiver Gesprächspartner im Buch, der Philosoph Hans Blumenberg. Warum haben Sie Blumenberg in Ihre Überlegungen einbezogen und welche Rolle nimmt er in Ihrem Buch ein? Gerade ein Agnostiker.
Ja, ich finde, dass man so ein Glaubensbekenntnis nur dann mit der letzten Ernsthaftigkeit auslegt, wenn man diese Auslegung dann auch nochmals bewährt an Agnostikern. Hans Blumenberg war Halbjude, er hat den Krieg nur knapp überlebt, er war zusätzlich desertiert und ist dann schließlich zu einem der allerschärfsten Kritiker des Christentums geworden, weil für ihn sich in dieser Geschichte von Paradies, Sündenfall, Erlösung, nur das menschliche Schicksal widerspiegelt. Und er sagt dann in einem bestimmten Buch mal, ne, dieses Schicksal darf dem Menschen nicht nochmals widerfahren, dass der Mensch leidet und zusätzlich noch an einem Gott leidet, der nicht eingreift. Mhm. Und da ist meines Erachtens die größte Herausforderung für heute, ne, kann man tatsächlich bezogen auf solche Agnostiker noch ernsthaft Theologie betreiben, Angebote machen. Und deshalb ist er der stille Gesprächspartner hier.
Mhm. Hans Blumenberg hat sich ja auch sehr er war anfangs sehr, sehr gläubig, hat sich mit vor allem mit dem Holocaust vom Glauben auch immer weiter entfernt. Hat sich auch sehr mit der Theodizee-Frage beschäftigt, also die Frage nach der, warum lässt Gott Leid auf der Welt überhaupt zu? Also warum ist es ein guter Gott, wenn hier so viel Schreckliches passiert? Ja. Auch eine ihrer zentralen Fragen in ihrer Forschung und ihrer Lehre. Taucht diese Frage auch im, oder gibt das Glaubensbekenntnis von Nicäa schon eine Antwort auf diese Frage? Zum Beispiel auf diese Frage, warum Gott zum Beispiel Leid zulassen würde.
Ja, das ist schwer zu sagen. Also wenn man das Glaubensbekenntnis von Nicäa aus der Perspektive derer liest, die es damals geschrieben haben, eher nicht. Das Theodizee-Problem hat damals keine große Rolle gespielt. Mhm. Von daher liest man eine Frage in dieses Bekenntnis hinein, die eigentlich sozusagen aus einem modernen Blickwinkel da hineingelesen worden ist. Aber ich würde gerne... Oder ich würde folgendes Denkangebot und damit auch Glaubensangebot geben. Vielleicht wusste Gott ja von Anfang an, was passieren würde, wenn sich menschliches Leben regen würde. Dass Gewalt auftauchen würde. Der Kampf um knappe Ressourcen. Aber vielleicht hat er das alles auch gebraucht, um überhaupt ein freies Gegenüber gewinnen zu können. Und war von Anfang an entschieden, sich dann diesem freien Gegenüber auch zuzuwenden. Das heißt, wir haben keine Lösung für das Theodizee-Problem. Das Glaubensbekenntnis gibt auch überhaupt keine Lösung. Ich habe auch keine Lösung für das Theodizee-Problem. Aber immerhin macht sich dann, würde sich Gott, wenn er tatsächlich Mensch geworden sein sollte, gesprächsfähig machen, bezogen auf die, die selbst unendliches Leid erfahren haben.
Es wäre ja ein Angebot, ein Gesprächspartner.
Ein Gesprächspartner, genau.
Dem man auch deutlich die Meinung geigen darf, oder?
Ja. Ganz genau. Ne? Das ist eigentlich sozusagen eine Form von Theologie, wie sie sich im 20. Jahrhundert entwickelt. Ne? Früher war der Mensch nur Sünder vor Gott. Ja. Und jetzt plötzlich im 20. Jahrhundert kippt da was und es gibt einen Dialog zwischen Mensch und Gott, und das haben Sie gerade wunderbar formuliert, ne? Dem man auch die Meinung geigen kann.
Klage.
Die alten
Klagen. Alte Klagen, Klagenschriften im Alten Testament.
Ja, ja, und das Alte Testament ist voll mit Klagetheologie, mit Klagetexten und so weiter, während in der christlichen Theologie, in der klassischen Theologie, die Klage die nochmalige Empörung des Sünders gegenüber seinem Gott war.
Ja. Ja. Eine andere Stelle ist auch etwas, aus Ihrer Sicht etwas mit Zweifel behaftet im Glaubensbekenntnis, das ist die Stelle des Schöpfergottes. Ja. Erklären Sie uns doch mal ganz kurz, warum diese Stelle so irritierend wirkt. Wir haben sie hier auch nochmal für die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Nachlesen.
Genau. Ja, man muss vielleicht zwei Sätze historisch dazu sagen. In der antiken Welt war die Vorstellung eines Schöpfergottes gar nicht präsent. Jetzt bildet sich aber langsam aber sicher das Christentum heraus. Eigentlich muss man auch da von Christentümern sprechen. Und man hat ein Problem. Das Alte Testament spricht von dem Gott, der in Freiheit sich der Geschichte zuwendet. Ne? Der mit sehr menschlichen Zügen auftaucht. Mhm. Und jetzt probiert man diesen Gott in der antiken Welt, also in der christlich gewordenen Welt, neu zu denken. Und jetzt kommt man auf die Idee, dass Gott alles aus dem Nichts heraus geschaffen hat. Wenn man sich die schöpfungstheologischen Aussagen anschaut, ist genau das damit bezweckt. Alles existiert nur deshalb, weil Gott es wollte. Wir modernen Menschen haben nur das Problem, dass da der Zweifel kommt.
Da gibt es Evolutionsgeschichte, es gibt den Urknall.
Es gibt den Urknall, und im Urknall lag eben kein Nichts zugrunde. Wir können überhaupt ohnehin keinen Begriff des Nichts denken, sondern es lag diesem Urknall ein sogenanntes Quantenvakuum zugrunde. Aber das ist kein Nichts, sondern eine unendliche Verdichtung von Energie und Masse. Und jetzt ist sofort die Frage, kann man sozusagen dieses Gottesbild, das Bild von einem freien, handelnden Schöpfergott noch im 21. Jahrhundert vertreten? Es ist schwierig geworden. Ich gebe es freimütig zu. Aber wenn dieser Gott nicht existiert, taucht das auf, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dann wird auch alles wieder in ein Nichts zurückfallen.
Braucht denn das Glaubensbekenntnis einen neuen Anstrich? Muss die Kirche wieder mehr über theologische Fragen nachdenken und dieses Glaubensbekenntnis der heutigen Zeit anpassen?
Ja, absolut. Und zwar, also wir erleben ja eine große Krise aller Kirchen in den westlichen Ländern. Und diese Krisen haben strukturelle sozusagen Bedingungen, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass dieser althergebrachte Glaube sich immer weniger verständlich machen kann in einer modernen, anders gewordenen Welt. Und deshalb müssen wir innerhalb der Kirchen und grundsätzlich über die Sinnhaftigkeit oder eben auch möglicherweise die nicht mehr vorhandene Sinnhaftigkeit dieser Texte uns unterhalten. Und das geschieht viel zu wenig.
Fällt es Ihnen auch auf, dass gerade im Gottesdienst, wenn Gläubige das Glaubensbekenntnis beten, dass immer mehr nicht mehr mitbeten?
Ja.
Warum? Vielleicht, weil sie es nicht verstehen oder?
Weil sie es nicht verstehen und dann finde ich es auch ehrlich, es nicht mitzubeten. Es verliert seine Plausibilität, aber, und das bedauere ich sehr, es gibt hier auch kaum mal gehaltvolle Predigten zu diesen zentralen Texten. Und da stünde dringend an, auch in Gottesdiensten an der Stelle mal Verstehensversuche zu geben. Aber das ist sehr auffällig, dass immer weniger Menschen das wirklich mitbeten. Und was die beten, die es noch mitsprechen, wissen wir auch nicht.
Ja.
Das ist nicht so ganz klar.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie das Glaubensbekenntnis sprechen?
Ach, vieles im Gottesdienst ist erstmal rituelle Praxis, ne? Aber ich stolpere über Aussagen und das ist eine erstaunliche Erfahrung gewesen beim Schreiben dieses Buches, dass ich am Ende mit keiner dieser Aussagen große Schwierigkeiten hatte, weil ich sie halt ummodelliert habe. Mhm. Das größte Problem ist das, was Sie vorhin angesprochen haben, das Schöpfungstheologische, das Urknallproblem.
Nun ist es aber auch so, dass Provokation nicht ausbleibt. Wissen Sie noch, was Sie in Endnote 12 Ihres Buches geschrieben haben? Sie widmen das Buch einem Ihrer emeritierten Kollegen, dem Dogmatiker Helmut Hoping, auch in Freiburg an der Universität. Und Sie schreiben, ich zitiere, er wird mit vielem, Klammer auf, was in dem Buch, was Sie in dem Buch schreiben, Klammer zu, nicht einverstanden sein. Wird Ihre Auslegung denn auch als Provokation aufgefasst?
Ja, absolut. Sie wird als Provokation aufgefasst. Es gab auch sehr schnell danach sehr heftige Reaktionen auf das Buch. Und da ging es vor allem wieder um die Erlösungslehre. Dann wird einem, wie mir auch schnell mal das Katholische abgesprochen. Aber das halte ich alles für Blödsinn.
Ja, weil, von der haben Sie sich ja eh verabschiedet, oder?
Von der habe ich mich verabschiedet, ne? Weil sie auch nicht mehr denkbar ist. Ja. Ne? Ich halte das nicht für so problematisch, ne? Weil nochmals, das Christentum hat sich aufgrund einer Streitgeschichte entwickelt. Wir haben auch nicht ein Evangelium als Text, sondern wir haben vier. Und da gibt es gravierende Unterschiede zwischen diesen Texten. Und wenn man sich in der Gegenwart theologisch streitet, ist das nichts Schlimmes, sondern ganz im Gegenteil etwas Produktives. Mit Helmut Hoping verbindet mich eine langjährige Freundschaft. Wir können uns wunderbar theologisch streiten. Der entscheidende Streitpunkt zwischen uns wird sein, ich sage, das sind alles hypothetische Bildungen, wir wissen das alles nicht so ganz genau. Und er sagt, ja, wir haben doch die Offenbarung. Und dann sage ich, aber Offenbarung ist auch nur Interpretation. Das ist, glaube ich, das sozusagen der grundlegende Konflikt oder Dissens zwischen
uns. Also Sie sind auf Provokation und auf Kritik an Ihrem Buch durchaus gefasst und sind gewappnet. Was entgegnen Sie Kritikern, die sagen, das, was Herr Stried hier schreibt, geht gar nicht?
Ich bin Wissenschaftler und in der Wissenschaft gibt es Wissenschaft gibt es eine Kurzdefinition, nämlich Wissenschaft ist Kritik. Wer ein gutes Argument hat, her damit. Wenn es mich dann überzeugt, bin ich auch glücklich, weil ich dann was gelernt habe. Ich gebe aber zu, bisher habe ich keine Kritik gehört, die mich wirklich überzeugt hätte.
Okay. Lassen Sie uns noch etwas anderes kurz anreißen. Das große Glaubensbekenntnis ist ja das sozusagen das zentrale Bekenntnis aller christlich geprägten Kirchen, auch der orthodoxen Kirche, der evangelischen Christen, der römisch-katholischen. Und das Jahr 2025 bietet uns auch noch etwas ganz Besonderes, der Ostertermin. Der Ostertermin von orthodoxer Kirche und westlicher Kirche, nenne ich sie jetzt mal, fällt auf dasselbe Datum, was nicht immer der Fall ist, ist, da die orthodoxe Kirche nach einem anderen Kalender lebt. Wäre denn dieses Jubiläum, dieses gemeinsamen Glaubensbekenntnisses und dieses gemeinsamen Ostertermins nicht auch eine wunderschöne Grundlage, um mit den orthodoxen Geschwistern wieder ins Gespräch zu kommen?
Ja, es wäre eine wunderbare Möglichkeit vermutlich gewesen, aber wir wissen alle, wie schwer die ganzen ökumenischen Dialoge sind, sowohl hier in Deutschland mit den Kirchen der Reformation, als auch mit der Orthodoxie. Und das sind natürlich auch diese ganzen Konflikte, gerade mit der Orthodoxie, sind jetzt natürlich stark politisch überlagert. Ne? Ob es da tatsächlich zu Annäherungen kommt, da bin ich etwas skeptisch. Ja. Aber klar, man hätte das Konzil von Nizäa durchaus zum Anlass
nehmen können. Was auf dem Konzil übrigens auch ein Punkt war, ein gemeinsamer Ostertermin.
Ja, klar, ne? Ne? Also, wir hatten damals schon die Konflikte, ne? Und dann hat man gesagt, wir müssen erstmal die Konflikte beseitigen.
Wir streiten.
Ne?
Genau.
Ja. Aber ich bin zugegebenermaßen etwas skeptisch, ob man sozusagen da tatsächlich weiterkommt. Vielleicht wäre es auch eine Überlegung, tatsächlich wert zu sagen, wir feiern an einem gemeinsamen Tag und lassen die Dissense auch stehen, die unterschiedlichen Theologien. Vielleicht wäre das sogar eine viel bessere Möglichkeit.
Wer müsste sich da an wen zu bewegen oder auf wen zu bewegen?
Ich finde, die römisch-katholische Kirche hätte durchaus Spielraum, sich etwas zu bewegen.
Da steht, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der Kirche? Also sollte sich die Kirche mehr der Zeit anpassen und auch Veränderungen, zum Beispiel jetzt auch am Glaubensbekenntnis, nicht so sehr zurückschrecken?
Ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff anpassen wirklich mag. Denn es gibt ja in diesen scharfen kirchlichen Auseinandersetzungen.
Annähern besser?
Ja, vielleicht auch eben immer wieder sozusagen die Polemik, wir lassen uns doch nicht an dem Zeitgeist anpassen. Ne? Mhm. Ich halte da nicht viel von, weil damals schon 325, ne, hat man sich ja auch dem Zeitgeist angepasst, indem man einfach Begriffe genommen hat, mit denen man meinte, man könne den Glauben ausdrücken. Ne? Also von daher ist das, was wir eigentlich heute machen, nichts anderes als das, was man 325 oder in der Zeit der Entstehung des Christentums gemacht hat. Das unterscheidet sich gar nicht wirklich.
Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, einen Satz aus dem aktuellen großen Glaubensbekenntnis vorzuschlagen, der geändert werden soll, welcher wäre das und wie würde er lauten in Zukunft?
Ich würde keinen Satz ändern. Das große, also man muss sie auslegen, die Sätze. Ne? Ja. Das große Problem ist, wie gesagt, die Schöpfungsaussage. Schöpfer des Himmels und der Erde. Der große Dichter Ernst Jandl hat hinzugefügt und aller Verderbnis. Mhm. Und an der Stelle muss man wirklich Theologie treiben und die Aussagen so bauen, dass sie tatsächlich Menschen von heute noch nachvollziehbar sind. Und ob man dann glaubt oder nicht, ist eine andere Frage.
Sagt Magnus Stried, Professor an der Universität Freiburg. Vielen Dank, Herr Stried, dass Sie heute bei uns in der Sendung zu Gast waren und uns Ihre Sicht des Glaubensbekenntnisses dargelegt haben. Das war Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Diese Sendung gibt es auch zum Nachschauen auf unserem YouTube-Kanal und als Podcast Alpha und Omega, mehr als du glaubst, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Alpha und Omega ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und bei YouTube. Weitere Infos gibt es auf kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast@kipp-radio.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie doch den Kanal. So verpassen Sie keine neue Folge mehr. Wer nun noch nicht genug bekommen kann von spannenden Gesprächen und informativen Geschichten, weit über 50 Stunden Alpha und Omega, mehr als du glaubst, warten nur darauf, entdeckt und durchstöbert zu werden. Hier auf Podigy und überall da, wo es Podcasts gibt.